Herr hat zu Hesekiel gesagt, du sollst ein Wahrzeichen sein. Und das ist mein Thema. Du sollst ein Wahrzeichen sein für deine Umgebung, für deinen Ort, für dein Dorf, für deine Nachbarschaft und wo du auch bist. Und ein paar habe ich mal mitgebracht. Das erste habt ihr ja schon gesehen. Wer weiß die Stadt, wo das steht? Jetzt sag nicht Lichtenau hier über die Sauer, ne? Das sieht nicht ganz so schön aus. Ich höre es so flüstern. San Francisco, genau. Golden Gate Bridge. Wer kennt das Teil? Sydney, genau. Die Opera of Sydney. Meine Tochter wird es demnächst wahrscheinlich sehen, wo sie ein bisschen noch von Sydney entfernt ist. Nach Brisbane will sie gehen, aber das wird sie sich bestimmt nicht nehmen lassen, sich das mal anzuschauen. Ja, das gibt es noch nicht ganz so lange, aber so 20, 25 Jahre auch schon. Wer weiß, was das ist? Burj Khalifa, Dubai, genau. 800 Meter hoch, 830 Meter hoch. Das nächste ist wahrscheinlich das bekannteste Bauwerk, mit eins der bekanntesten Bauwerke der Welt. Ja, da höre ich schon Indien, genau. Taj Mahal, ne? Genau, das ist der große Tempel in Angkor in Indien. Auch ein Wahrzeichen, weit über die Region hinaus bekannt. Vielleicht, wenn einer das Wort Indien sagt, denkt er vielleicht sofort das. Ne? Also so eine Bedeutung hat das schon, dass das sofort mit Indien in Verbindung gebracht wird. Das nächste ist ein bisschen schwieriger. Wer hat früher mal Daktari gesehen? Darf ich das mal sehen? Das ist ganz einzelne noch, ganz einzelne. Da war das immer im Vorspann. Das sind die Ivory Gates von Mombasa, die zweitgrößte Stadt in Kenia. Das wurde da immer eingeblendet. Ist das Wahrzeichen von Kenia überhaupt? Vielleicht sogar für Afrika? Schau. Nächstes ist dann wieder etwas bekannter. Ist auch recht frisch erst. Noch nicht ganz so alt. Genau, die Elfi mit PHI geschrieben. Abkürzung für Elbphilharmonie in Hamburg. Ne? Ist jetzt wirklich das Wahrzeichen von Hamburg geworden und hat wahrscheinlich den Michel schon abgelöst. Und so, und jetzt das bekannteste und weltweit mit Abstand am meisten fotografierteste Bauwerk der Welt. Ah. Ah. Ne? Der Eiffelturm in Paris. Ne? Und diese Wahrzeichen, die sorgen oft für die Berühmtheit oder sogar für die Bekanntheit einer ganzen Stadt. Also Paris, wenn man über Paris nachdenkt, denkt man vielleicht an Baguette und irgendwann kommt sofort der Eiffelturm, so im Kopf, so bildlich. Ne? Du hörst den Begriff Paris und denkst Eiffelturm. Ja? Vielleicht noch irgendetwas anderes, keine Ahnung. Aber es ist so, dass die Wahrzeichen sehr, sehr oft für die Berühmtheit einer Stadt, einer Region und sogar für ein ganzes Land sorgen. Und jetzt möchte ich euch mal so ein bisschen mit reinnehmen. Bauwerke sind Bauwerke, aber nicht jedes Bauwerk ist gleichzeitig ein Wahrzeichen. Was sollte denn, oder sagen wir mal so, das habe ich schon gesagt, welche Eigenschaften sollte denn ein Wahrzeichen haben? Okay, das erste ist schon aufgeblendet, deswegen habe ich die Pointe schon selber gebracht. Ich wollte es eigentlich von euch hören. Aber es gibt noch so zwei, drei andere. Was meint ihr? Was macht ein Bauwerk zu einem Wahrzeichen? Was gehört noch dazu? Das war jetzt Stereo, einer, du mal zuerst. Was? Stabil. Aha. Noch eine Idee? Wiedererkennungswert. Ne? Ja. Einmalig oder mehr oder weniger einzigartig. Genau. Ich habe mal drei rausgesucht. Wertvoll. Imposant. Das hat so diesen Wow-Effekt. Ne? Diesen Aha-Effekt. Und das wurde auch schon gesagt, stabil. Und daran wollen wir uns jetzt mal ein bisschen entlanghangeln. Eine vierte Eigenschaft finde ich auch noch wichtig. Aber das ist bei den Wahrzeichen oft gar nicht so leicht zu erkennen. Aber ich finde, ich bin dann immer interessiert, wenn dann so ein Hermannsdenkmal da steht oder so eine Golden Gate Bridge, mich interessiert immer, ja, mal, werden die eigentlich gemacht? Ne? Wer war der Architekt dahinter? Wer hat das geplant? Wer hat das zusammengedeckelt, dass das da so steht? Und ich finde, es ist immer wichtig, wenn Wahrzeichen sowohl wertvoll, imposant, stabil sind, aber auch einen deutlichen Hinweis geben auf den Erbauer, weil man will wissen, wer das gemacht hat. Und so sollte es mit uns auch sein. Gott schreibt Geschichte mit seinen Wahrzeichen und wenn Gott seine Wahrzeichen in der Geschichte, in der Bibel aufgestellt hat, dann wusste jeder, er ist der Erbauer. Das erste Wahrzeichen, was Gott quasi für sich errichtet hat, war ein mobiles Wahrzeichen, das war die Stiftshütte. Immer wenn die Stiftshütte mit dem Volk Israel durch die Wüste zog und Station machte und aufgebaut wurde, wusste jeder, das ist das Zeichen der Gegenwart Gottes. Und jeder wusste auch, das ist das Haus Gottes. Und als diese Stiftshütte dann ihre mobile Reise, sage ich mal so, um es dann Bildern zu sprechen, beendet hatte, wurde sie ein festes Bauwerk. Es wurde der Tempel und der Tempel wurde das Haus des Herrn genannt. Und das war wertvoll, das war imposant, das war stabil. Und das Vierte, was den normalen architektonischen Wahrzeichen fehlt, war auch sofort klar. Das ist das Haus Gottes. Und später dann, als Gott dann sein Baumaterial geändert hat, dann hat Gott sein Baumaterial umgebaut. Das heißt, er hat sein Baumaterial verändert. Als Götzendiener quasi das Haus Gottes entfremdet haben oder entweiht haben und zweckentfremdet haben, hat Gott gesagt, ich wechsle jetzt beim Baumaterial. Und jetzt sind es nicht mehr Steine und Fundamente, Mörtel oder irgendetwas. Ich baue mir meine Wahrzeichen aus Fleisch und Blut. Meine Wahrzeichen sind jetzt Menschen. Und Menschen sollen die Funktion eines Wahrzeichens innehaben. Das finden wir zum allerersten Mal im Buch Hesekiel, in Hesekiel 24, Vers 24. Da sagt Gott zu Hesekiel, du sollst mein Wahrzeichen sein. Und er sagt es mehrmals. Und so wie die Wahrzeichen irgendetwas mit den Betrachtern machen, wenn sie besucht werden, so sollst du etwas ganz Bestimmtes mit meinem Volk machen. An mir sollen sie meine Pläne sehen. An dir, Hesekiel, sollen sie meine Pläne sehen. Sollen sie erkennen, was ich will. Und wie ich es meine. Mehrmals in Kapitel 24 sagt er zu Hesekiel diesen Satz. Und das wechselte dann über die Propheten, über andere Leute, über Könige. Die waren hinter Hesekiel und kamen auch kurz danach noch ein paar. Aber Gott hat dann immer wieder seine Wahrzeichen aufgestellt. Zu Hesekiel war es zwar das erste Mal, wo er es so gesagt hatte, aber wir haben auch schon andere Persönlichkeiten, auch als der Tempel noch stand, die seine Herrlichkeit repräsentiert haben. Die aber nicht aus Steinen und aus Holz gebaut waren, das waren Menschen. Und irgendwann kam sein größtes Wahrzeichen. Und wir haben seine Geburt gerade in einem Fest gefeiert, das heißt Weihnachten. Und noch bevor diese Person seine ganze Macht und seine ganze Pracht offenbart hat, sagt schon der Prophet Simeon zu dieser Person, siehe dieser, nämlich Jesus, ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, sagen wir ruhig zu einem Wahrzeichen, dem widersprochen wird. Und spätestens seit jetzt hat Gott sein Baumaterial geändert. Spätestens seit jetzt baut Gott seine Wahrzeichen nur noch mit Menschen. Und wir, du und ich, klein oder groß, jung oder alt, wir sind diejenigen, in die Gott hineingekommen ist. So wie Gott damals durch die Herrlichkeit in den Tempel und vorher in die Stiftshütte hineingekommen ist, kommt er jetzt mit seinem Geist in uns hinein, wohnt mit seiner Gegenwart in uns und er will uns zum Wahrzeichen setzen für die Welt, die uns umgibt, für die Umgebung, die uns umgibt, für die Nachbarschaft, für das, wo wir uns bewegen. Und Gott hat, wie ich das schon erwähnt habe, eben seine Tempel jetzt nicht mehr mit Steinen gebaut, sondern das Baumaterial sind Menschen. Doch gibt es eine Verbindung zwischen beidem. Das finden wir in 1. Petrus 2, Vers 5, wo der Apostel Petrus uns mitteilt, auch ihr erbaut euch nun als lebendige Steine zu einem gemeinsamen geistlichen Haus. Und über die Wahrzeichen des 21. Jahrhunderts, also unseres Jahrhunderts, sagt der Apostel Paulus, also nicht Petrus, sondern der andere große Apostel, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und deswegen behaupte ich zu sagen, du bist für unsere Gesellschaft ein Wahrzeichen Gottes. Und du musst dir jetzt selbst die Antwort geben, ist das so? Und wir stellen uns die Frage, sind die Kinder Gottes, da wo sie auch stehen, Wahrzeichen Gottes? Und das wollen wir jetzt mal untersuchen. Ich hatte euch vorhin gefragt und dann auch so ein paar Sachen aufgeblendet, was braucht denn ein Bauwerk, um, sagen wir mal so, in die Bezeichnung, in den Rang eines Wahrzeichens zu kommen? Und wir hatten als erstes herausgefunden, ein Wahrzeichen ist wertvoll. Und du kannst dich jetzt mal fragen, bin ich wertvoll? Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Das hört man öfter in christlichen Kreisen. Gott lässt dir sagen, du bist wertvoll. Und dann sitzt man so da und denkt sich, ist das so? Definier das mal. Gut, wir können es definieren. Gehen wir mal zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm hatte, als er 1889 gebaut wurde, einen Kostenaufwand von 7,8 Millionen Francs. Doch jetzt erstmal nichts. Ich rechne das gleich mal in unsere heutige Zeit um. Und der Eiffelturm wurde zusammengestellt aus ungefähr 18.000 Einzelteilen. Er wurde von 2,5 Millionen Nieten zusammengehalten. Das ist auch listig, ne, dass die Gemeinde Jesu auch von Nieten zusammengehalten wird, aber das ist jetzt nur so ein kleiner Ausflug. Von 2,5 Millionen Nieten wird der Eiffelturm zusammengehalten. Und würde man den platt walzen, dann hätte man eine Fläche von 250.000 Quadratmeter Stahl. Und würde man das in unserer heutigen Zeit umrechnen, der Eiffelturm hat einen exakten Wert von 436 Millionen Euro. Also der Eiffelturm ist, wenn du den kaufen willst, guck mal auf deine Kontoauszüge, ob es noch geht. Ne? Ist in deinem Garten noch genug Platz? Der hätte einen Wert von 436 Millionen Euro. So viel ist der Eiffelturm aktuell wert. Und wenn ich jetzt mal so überlege, irgendein reicher Amerikaner, und es gibt ja Leute, die haben deutlich mehr auf dem Konto als diese 436 Millionen Euro und würden sagen, wow, ne? Donald Trump würde sagen, oh, ich möchte den Eiffelturm in meinem Garten haben. Ne? Und dann kennt ihr so ein paar Milliardäre, würden sagen, du leih mir mal gerade 436 Millionen, erhöhe das Angebot noch ein bisschen und dann werden wir einfach der Stadt Paris ein Angebot machen, was sie nicht ablehnen können. Und dann lassen wir das Ding demontieren, über den Atlantik schippern und bei mir im Garten aufbauen. Die Pariser würden sagen, Donald, pass mal auf, setz dich mal ganz schön wieder hin. Du kannst uns 436 Millionen Euro geben, du kannst uns 2 Milliarden geben, du kannst uns 50 Milliarden geben. Diesen Turm geben wir nicht mehr her, der bleibt in Paris. Schluss, aus, basta. Warum? Weil man den Wert eines Wahrzeichens natürlich nicht mit solchen Zahlen beziffern kann, 436 Millionen. Denn sein Symbolwert ist viel, viel, viel höher. Und sein Symbolwert macht ihn unbezahlbar. Also kein amerikanischer Präsident oder wer auch immer wird es schaffen, sich dieses Teil nach Hause hinzubauen. Kopien gibt's, aber es ist nicht das Gleiche. So bist du auch einzigartig. Von dir gibt es vielleicht Kopien oder Leute versuchen, dich zu kopieren. Aber du bleibst du. Und wenn du versuchst, jemanden anders zu kopieren, versuchst gar nicht erst, du bleibst du, denn du bist wertvoll. Ja, wie wertvoll sind wir denn? Ich habe gesagt, jetzt der Eiffelturm hat einen Wert von 436 Millionen Euro. Wie ist das denn bei uns? Ja, streng genommen, rein anatomisch gesehen, sind wir nur eine Biomasse. Ne? Organische Masse. In uns steckt so viel Phosphor, dass es für 6.000 Streichhölzer reicht. Jetzt brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du sagst, ja, mein Ehemann ist immer so explosiv. Ja? Jetzt weißt du, wo es herkommt. Das sind vielleicht nicht 6.000, sondern 8.000. Keine Ahnung. In uns ist Fett für 50 kleine Kerzen. Bei mir sind es vielleicht 60. So. Dann bestehen wir aus Kalk. Dann haben wir in uns Eisen, wo man 10 Nägel mit produzieren kann. Wir bestehen aus 20 Esslöffel Salz. Wir bestehen aus Glycerin. Jetzt kommt die Sache mit der Aggression, kommen wir der Sache schon so ein bisschen näher. Ne? Denn wir haben so viel Potenzial von Glycerin in uns, dass es für 1,5 Kilogramm Sprengstoff reichen würde. Muss man sich mal vorstellen. Wir haben 125 Gramm Zucker in uns. Und manche hübschen Jungs und Mädels, das ist ein bisschen mehr, weil man sagt, oh, sind die süß. Ne? Ist das so, wo das herkommt? Wir haben eine Prise Kupfer in uns. Wir bestehen aus ungefähr 14 Kilogramm Knochen und haben 1 Kilogramm Haut. Ja, was für einen Wert macht das aus? Jemand hat es ausgerechnet. Das sind gerade mal so 2.500 Euro. Ne? Ja, sagst du, stimmt nicht, weil ich kenne da jemanden, der war teurer, nämlich der Fußballspieler Neymar. Ja, wurde verkauft nach Paris für 220 Millionen. Okay, können wir also sagen, der Eiffelturm hat 436 Millionen und wer es richtig gut drauf hatte im Showbusiness oder im Sport, der ist 220 Millionen Euro wert, so wie Neymar. Ganz abgesehen davon, dass er immer auf die Nase fällt. Aber wir merken, das funktioniert nicht. Ne? Wir können unseren Wert nicht mit sowas berechnen. Weil da ist noch eine Variante, die wir gar nicht kalkulieren können und die wir gar nicht beziffern können. Denn du fühlst, du lachst, du singst, du weinst. Und keine noch so teure Energiequelle kriegt das zustande, dass ein lebloser Körper plötzlich anfängt zu leben. Das, was in uns hineingekommen ist, was uns lachen lässt, was uns dafür sorgt, dass wir enttäuscht sind, dass wir uns auf was freuen können, das nennt sich Leben. Und das ist das, was Gott dir gegeben hat. Und dazu gab Gott dir unzählig viele Möglichkeiten, Fähigkeiten, Talente, einzigartige Eigenschaften, die dich für dein Umfeld so unverwechselbar machen wie den Eiffelturm für Paris. Und als Gott sich seine Schöpfung angeschaut hat, nach 5 Schöpfungstagen, da hat er sich alles angeschaut, all die Tiere, all die Pflanzen, alles, was er gemacht hat, die Ozeane, die Berge, hat sich das angeschaut und hat sich selbst ein Zeugnis ausgestellt und gab sich eine 2. Ich habe es geschafft. Und die Engel haben genickt. Wow. Ja, du hast es geschafft. Und es war gut. Aber dann kam der 6. Schöpfungstag und dann kamst du dazu. Und dann hat er sich das Ganze nochmal angeschaut. Und seitdem hat seine Schöpfung eine 1 bekommen. Daran siehst du, wie wertvoll du bist. Du bist sehr, sehr gut. Du bist sehr, sehr wertvoll. Und alles, was dich ausmacht, ist einzigartig und nicht kopierbar. Und trotzdem hat der Mensch es fertig gekriegt, obwohl er das weiß oder hätte wissen können, hat er sich seiner Beurteilung entzogen. Und eine ganze Gesellschaft ist gerade dabei, sich seiner Beurteilung zu entziehen. Das, was Gott gemacht hat, wird gerade umdefiniert. Man kann sein Geschlecht frei selbst bestimmen, man kann sich umbauen lassen, einfach um zu zeigen, Gott, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie du mich gemacht hast. Und das geht so nach hinten los, die Folgen in der Eigenwahrnehmung und in der Identifikation sind verheerend, ist aber nicht heute mein Thema. Ich will nochmal zurückgehen und sagen, was Gott aus dir gemacht hat, besonders durch das Leben, was er dir gegeben hat, macht dich wertvoll wie nichts anderes. Aber wir sind gerade dabei, uns seiner Beurteilung zu entziehen. Und als hätte Jesus auf unsere Zeit geschaut, er hat auf alle Zeiten geschaut, hat er seinen Prophet Jesaja mitteilen lassen, sie gehen alle in die Irre wie Schafe und jeder sieht auf seinen eigenen Weg. Wir lassen uns von Gott nicht mehr beurteilen und lassen uns nicht mehr einstellen von ihm und nehmen das positive Urteil, was er bei uns hat, nicht an. Und dann machen wir Dinge, die Gott überhaupt nicht gefallen, die genau gegen sein Bild gehen, die genau gegen das gehen, wozu er uns geschaffen hat. Die Bibel nennt das Sünde und wir sind völlig auf Abwege gekommen. Aber dann ist er doch mal gekommen. Nicht nur, dass er uns geschaffen hat, sondern er ist mit Jesus, durch Jesus zu uns gekommen. Er ist mit dem Evangelium zu uns gekommen. Manche von uns haben es gehört und die es gehört haben, die hat er dann erlöst mit dem Wertvollsten, was es im Universum gibt. Ihr seid nicht aus Gold und Silber erlöst, sagt Jesus, sondern ihr seid mit dem Blut eines unschuldigen und unbefleckten Lammes erlöst. Das gibt euch nochmal zu dem Wert, den ihr ohnehin schon habt, nochmal einen zusätzlichen Rückkaufwert, der den Preis in die Höhe treibt und deinen Wert nochmal bis ins Unermessliche steigert. Und zudem noch hat er dir was gegeben, neben deinen Talenten, neben deinen Fähigkeiten, neben deiner Unverwechselbarkeit, neben seiner Rückkaufrate, die nicht zu bezahlen ist, er gibt dir noch seinen Geist, er gibt dir noch seine Gaben und er hat so viel mit dir gemacht, und hat so viel in dich rein investiert, dass du so unvergleichlich und so unvermeidlich wertvoll bist. Sei dir dessen immer wieder bewusst. Und wenn du noch auf dem Abweg bist und noch nicht bei Jesus bist, heute mein Angebot, lass dich zu dem zurückbringen, der dich so wunderbar beurteilt und der sagt, ich liebe dich mit allem, was ich habe und ich gebe dir einen unvergleichbaren Wert. Das ist das Erste. Also wir haben den Anspruch, Wahrzeichen zu sein. Wir sind Gottes Wahrzeichen. Und das Erste, was wir herausgefunden haben, ist, wir sind unberechenbar wertvoll. Unberechenbar im positiven Sinne. Das kann man nicht ermessen. Das erste Kriterium haben wir also schon mal erfüllt. Wir sind seine Wahrzeichen, wir sind wertvoll. Kommen wir zum Zweiten. Ein Wahrzeichen sollte imposant sein. Ein Wahrzeichen sollte diesen, wie nennt man es, Wow-Effekt auslösen. Und manchmal, nicht nur mit dem Motorrad, auch mit dem Auto oder beim Spazierengehen, du kennst das ja, da bist du so unterwegs, besuchst eine Stadt oder eine geografische Region wegen so einem Wahrzeichen und dann taucht die Silhouette von dem Wahrzeichen schon vielleicht 5 oder 10 Kilometer entfernt schon am Horizont auf und du sagst, wow, gleich bin ich da. Wegen dem Ding habe ich meine ganze Reisestrapazen auf mich genommen. Und dann ist es so, dass das Wahrzeichen da ist und das Wahrzeichen, hatte ich ja schon gesagt, sorgt oft für die Attraktivität einer ganzen Stadt, ja einer ganzen Region. Denn was wäre Paris ohne den Eiffelturm? Sorry. Ne? Da gibt es natürlich auch noch ein paar andere schöne Dinge, in Paris, da reiht sich das ja wirklich noch so aneinander. Ne? Wir haben gerade die Kirche neu renoviert und alles. Da gibt es also noch andere Möglichkeiten. Aber das ist echt so. Aber sagen wir mal anders, was macht es imposant? Was ist es? Ja, Köln zum Beispiel. Gehen wir mal nach Köln. Ne? Was ist Köln ohne den Dom? Manche sagen, ich habe vor kurzem noch mit jemandem gesprochen, ach, wir fahren nicht nach Köln, warum? Hatten wir eigentlich vor, hinzufahren? Ja, wieso? Weil um den Kölner Dom ein großes Gerüst steht. Ne? Ja, also wer nach Köln fahren will, der fährt dahin, um sich den Dom anzugucken. Aber wenn der Dom verkleidet ist durch ein großes Gerüst, dann fällt die ganze Reise aus. Das heißt, dass der Dom der eigentliche Grund ist, warum man nach Köln fährt. Das ist der Hauptgrund. Eine ganze Region, eine ganze Stadt verliert ihren Anreiz, wenn das Wahrzeichen seiner Aufgabe nicht mehr nachkommt, weil es eben renoviert ist oder nicht mehr da sind. Und ein Wahrzeichen sollte imposant sein, aber was macht es imposant? Dieser O-Effekt, ne? dieser Wow-Effekt, ne? sollte so sein, dass die Welt durch die Imposanz, die von uns ausgeht, ins Staunen versetzt wird. Aber was macht uns imposant? 5. Mose 4, Vers 6, da sagt Gott Folgendes über sein Volk und Folgendes über dich. Er teilt uns mit, haltet meine Gebote und tut sie. Denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie all diese Gebote hören, sagen müssen, hey, was für weise und verständige Leute sind das? Was für ein herrliches Volk. Das ist das, was uns anders macht. Das ist das, was die Kritiker auf den Plan ruft, die sagt, oh, wie können die evangelikalen Christen noch nach solchen Ordnungen leben? Das wird die Masse sein. Aber Einzelne werden immer sagen, ja, aber die haben da was. Da ist was mit denen, was mich fasziniert, was mich beschäftigt, wo ich nachschauen will. Eine Sache, der ich auf den Grund gehen möchte. Es gibt Leute, die halten sich an diese Gebote und ich muss sagen, da geht etwas von aus. Weil wir haben uns auch gefragt als Holy Riders, wenn die Clubs eine Beerdigung machen, die können genauso gut irgendeinen säkulären Grabredner arrangieren, der auch genau das sagt, was die Leute auf der Beerdigung hören wollen. Die können den anrufen, können mit denen ein Treffen machen und der stellt sich hin und sagt, was wollt ihr hören? Ja, das und das und das und das. Ich mache genau das. Und der bringt dann noch eine Prise Rhetorik rein und eine Prise Humor rein, sodass die ganze Veranstaltung ein, yo, so wollten wir es haben. Und trotzdem fragen die uns, obwohl die genau wissen, dass wir zwei Teile haben. Wir werden natürlich den Verstorbenen ehren, das ist auch in Ordnung so und das muss auch so sein, aber wir werden auch klares Evangelium weiterbringen. Und dann habe ich ja mal jemanden mal gefragt, wieso kommen die dann doch immer wieder auf uns zurück, auch wenn wir so ein paar unbequeme Sachen sagen, dann sagte mir einer, weil ihr etwas habt, was die säkulären Grabredner nicht haben. Und diese Atmo, die ihr verbreitet, bringt die Leute immer wieder dazu, euch zu fragen und nicht die. Was für ein herrliches Volk ist das? Was macht uns imposant? Und wenn wir mit Gott leben, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben und wenn wir diesen Jesus in unserem Herzen nach außen offenbaren, durch irgendeine Kleinigkeit nur oder durch etwas ganz Großes, ist komplett egal, dann ist das genauso wie der Strahler, der ein Wahrzeichen zum Leuchten bringt. Wenn wir nach Kassel fahren, abends, ne, Herkulesmonument, du siehst es schon vom Weiten, hat diese Strahlwirkung, das kommt durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Und diese Strahlwirkung, die wir haben sollen, Jesus sagt, ihr seid Lichter, ihr seid das Licht der Welt, die fallen erst so richtig auf, wenn Finsternis ist. Jetzt können wir sagen, oh, es wird für uns Christen immer schwerer, weil es immer finsterer wird. Zum Teil ist das auch richtig, aber wir haben den anderen Effekt vergessen. Je dunkler es wird, desto mehr werden wir allein schon, dass wir mit Jesus verbunden sind, auffallen. Von daher ist es vielleicht gar nicht so verkehrt zu sagen, okay, dann soll mal noch mehr Finsternis kommen. Gott wird uns bemerkbar machen. Gott wird sich durch uns bemerkbar machen. Wir leben in einer finsteren Zeit. Denn es ist finster, wenn so einer sagt, das ist ein Mahnmal der Schande. Wir wollen das Ganze, was zwischen 33 und 45 ist, vergessen. Ich muss aufpassen. Wir haben in zwei Wochen Wahl, dass ich nicht anfange, hier zu politisieren. Ne? Deswegen nenne ich jetzt auch seinen Namen nicht. Aber das ist schon finster, wenn man sowas sagt. Aber weißt du, es ist genauso finster, wenn solche Dinge passieren, wenn man einfach einen Weihnachtsmarkt aufziehen will und da fährt irgend so ein Bekloppter durch die Menge und rast alles nieder. Ne? Und immer wieder hört man das und immer wieder hört man das und man merkt es einfach. Wir leben in einer finsteren Zeit und es braucht Leute, durch die Gott sich bemerkbar macht. Wir sind das Licht der Welt und wir wollen reingehen, wir wollen durchstrahlen in die Finsternis. Und es ist besonders finster. Ich bin vor einigen Monaten durch Berlin gefahren, da hängen überall diese Plakate. Ne? Sie hängen überall, überall. Und ich frage mich, ganz Berlin? Du übertreibst. Mach mal eine Umfrage, du wirst merken, dass das längst nicht so ist. Die Medien gaukeln uns das vor, dass es so ist. Die gaukeln uns vor, 85% der gesamten Bevölkerung haben diese Einstellungen für sich schon zu eigen gemacht. Die tun so, das ist nicht so. Ja? Aber da müssen wir Stellung beziehen, da müssen wir klar auftreten, wir dürfen solche Leute nicht verurteilen, wir dürfen solche Leute auch nicht beleidigen, aber wir haben unseren Standpunkt und wir nennen unseren Standpunkt und wenn der unbequem ist, dann ist es wieder das Gleiche, dass die meisten sich aufregen werden, aber Einzelne lösen sich aus der Masse und sagen, interessant, da steht jemand zu dem, was er von seinem Gott gehört hat und er steht mutig und er steht klar und macht sich nicht noch eins. Hier ist alles falsch an dem Plakat. Das da ist schon falsch. Ne? Das hier will das verweiblichen. Und dann, was das heißt. Ne? Und was das heißt und was das heißt. Alles ist falsch. Weil diese Kirche der Meinung ist, wir kriegen die Leute erst, wenn wir mit ihnen ihre Tendenzen teilen, wenn wir mit ihnen ihre Meinung teilen. Da fühlen sie sich dann wohl. Da ist dann keiner gegen sie und sie werden kommen. Das Ergebnis ist, Kirchen bleiben trotzdem leer, weil sie keinen Standpunkt mehr haben. Wenn Preise für etwas verliehen werden, was man niemals anpreisen sollte, dann ist das Finsternis. Und dann sind wir gefragt. Gar nicht mal im großen Vortrag, gar nicht mal mit der Klappe, sondern einfach mit unserem Dasein, einfach mit unserem in Christus sein. Und dann werden wir bemerkt. Wahrzeichen Gottes werden schon von Weitem zu sehen sein und wir brauchen sie wie das Licht. Und darum ist es Licht wichtig, dass du ganz einfach Folgendes machst. Du willst ein Licht sein, du willst ein Wahrzeichen sein. Ja, was braucht das Wahrzeichen, dass es nachts gesehen wird? Es lehnt sich quasi in diesen Strahler hinein. Und der macht es dann hell. Guckst du den Paderborner Dom an nachts, guckst du das Herkulesdenkmal ab. Mach es genauso. Stell dich im Licht. Stell dich in sein Licht. 1. Johannesbrief sagt, wir wandeln in seinem Licht. Wir stellen uns in den Lichtkegel des Heiligen Geistes. Johannes spricht vom Leben im Licht und das bedeutet so viel. Das bedeutet, dass wir die finsteren Dinge in unserem Leben nicht zulassen. Theologen nennen das Heiligung. Dass wir das erkennen, dass wir das nennen, dass wir das bekennen. Manchmal auch verbrennen, muss auch manchmal sein. Heiligung heißt oder ins Licht stellen heißt, dass wir keine dunklen Gesellen sind, sondern fröhliche, leuchtende Menschen. Wir suchen nicht das Versteck unserer Kirche. Praktizieren dort nicht unsere Privatreligion, sondern wir wagen uns hinaus wie die Wahrzeichen und offenbaren die Größe Gottes. Wer von euch hat heute Morgen um 8.30 Uhr oder 9 Uhr gehört, so, wir müssen heute in den Gottesdienst. Ich hoffe, keiner. Müssen wir in den Gottesdienst oder wollen wir in den Gottesdienst? Ja? Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich manche sehe, wie sie zum Gottesdienst gehen und ich habe bei mir in der Nähe eine Gemeinde, die hätte für mich 2 Minuten Fußweg. Aber wenn ich die Leute sehe, wie sie zu diesem Gottesdienst gehen, dann habe ich mich früher oft gefragt, wollen die in einen Gottesdienst oder müssen die zur Darmspiegelung? Ich wusste es nicht. Ich konnte es am Gesicht nicht sehen. Weißt du? Und wir strahlen das raus. Wir sagen, hey, ich gehe in den Gottesdienst. Da kriege ich Gottes Wort, da kriege ich Nahrung. Und das ist das Wunderbare, was uns auszeichnet, dass wir sagen, ich muss nicht in einen Gottesdienst, ich war da und komm doch auch mal mit. Es ist wunderschön. Ja? Wir leisten unerwartete Hilfe, wenn jemand mit der Warnblinkanlage am Straßenrand steht. Wir wünschen unseren Mitmenschen Gottes Segen. Wir schaffen Anteilnahme. Wir sind gerührt, wenn Leute betroffen sind und drücken einfach die Liebe Gottes aus. Oder wir suchen, wenn es sein muss und auch sein darf, manchmal auch die ganz bewusste missionarische Konfrontation. Wir gehen hinein und offenbaren das Licht Gottes. Und dann sind wir mehr als nur, die Christen. Weil eins ist mir aufgefallen, wir sind so oft damit zufrieden, wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen, dass wir sie in unsere Kirchen kriegen und ihnen auch zeigen, wie der Weg Gottes weitergeht. Aber ich finde, die Zeit muss vorbei sein, wo Menschen durch eine Evangelisation einfach nur zu netten Menschen gemacht werden. Wir müssen wieder auffallen. Weißt du, was die Leute über die ersten Christen gesagt haben, über die ersten Apostel, als sie unterwegs sind, haben die über die gesagt, ja, Petrus, Johannes, boah, die sind nett, ne? Ja, haben sie vielleicht auch gesagt. Aber ein Satz ist mir hängen geblieben. Ich wollte mir in den 90er Jahren ein T-Shirt damit machen, mit diesem Begriff. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Ich wollte mir ein T-Shirt machen mit der Aufschrift Erdkreiserreger, weil das steht da. Ne? Und das ist eben das, so ein Wahrzeichen ist ja so ein Erdkreiserreger. Die Leute schauen, boah, und sagen, ey, bist du schon mal da gewesen, da musst du mal hin. Und das ist genau der Unterschied. Erdkreiserreger. Wir fallen auf und wir fallen positiv auf. Viele schütteln den Kopf, viele reißen die Klappe auf, aber einzelne lösen sich und suchen unser Licht. Dann müssen wir natürlich eins wissen, dass wir diese Herausforderung auch annehmen, wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist, oder drinbleiben, wenn wir sie schon angenommen haben. Denn wenn ein Bauwerk seine Wahrzeichenfunktion nur unzureichend wahrnimmt, dann fahren die Leute dort nicht hin. Wenn der Dom in Köln zu ist, dann will ich gar nicht erst nach Köln. Und darum, wenn der Christ seine Wahrzeichenfunktion nur unzureichend wahrnimmt, dann ist das für den Gottlosen ein geminderter Anreiz, Gott zu suchen. Psalm 69, Vers 9 sagt, das ist auch mein Gebet, Herr, lass an mir nicht zu Schanden werden, die deine harren. Lass an mir nicht schamrot werden, die dich suchen, Gott Israels. Keiner soll an mir, an dem, was ich so mache, an dem, was ich so sage, in seiner Suche nach Gott scheitern. Keiner soll sagen, ich wollte Christ werden, aber ich habe den Fischi gesehen, deswegen lasse ich das besser. Ich will nicht, dass das passiert. Ich möchte, dass Gott mir das zeigt, wenn ich so etwas auslöse, wenn ich so einen Duft verströme, sondern ich möchte es andersrum. Ich will, dass Leute weiter dranbleiben und nicht wegen mir sagen, nee, wegen dem habe ich es aufgegeben, Gott zu suchen. Wir haben ein drittes Attribut. Was macht ein Wahrzeichen aus? Hier geht es gerade nicht weiter. Ich weiß nicht, wieso. Ein Wahrzeichen ist stabil. Und exemplarisch habe ich euch jetzt mal die Pyramiden von Gizeh hier aufgeblendet. Die stehen seit 4500 Jahren in der Wüste und sie stehen immer noch an gleicher Stelle. Und wenn man sich das so anguckt, dann hat das so einen Hauch, so einen Vorgeschmack von Ewigkeit. Darum möchte ich dich herausfordern, vermittle deiner Umwelt Stabilität. Sei zuverlässig. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr Ja gesagt habt, dann bleibt bei eurem Ja. Wenn ihr Nein gesagt habt, dann bleibt bei eurem Nein. Natürlich, Extremzustände können so eine Entscheidung schon mal ins Wanken bringen. Aber heute ist es ja so, jo, ich sag mal Ja und dann war's das. Wenn ich ins Fußballgeschäft gehe und dann wird ein Trainer gefragt, werden Sie oder der Vereins, so andersrum, die Vereinsführung sagt, wird dieser Trainer demnächst auch noch Trainer bleiben? Dann heißt es, Stand jetzt Ja. Das kannst du auch gleich vergessen. Ne? Oder ein Fußballspieler wird eingekauft, andere Clubs sehen den, na, der ist nicht zu kriegen, der hat doch Vertrag. Das Papier ist es nicht wert, worauf der Vertrag steht. Ja? Aber das soll genau bei uns anders sein. Ein Christ sollte in der Gesellschaft für Kontinuität stehen. Die Welt soll wissen, auf dich ist Verlass. Wenn du Zusagen machst, dann werden die eingehalten. Und es muss schon etwas Dringendes sein, wenn da mal was schief geht. Und das macht dich stabil, das macht dich fest. Bleib dabei, was du gesagt hast. Sei zuverlässig. Bleib stark. Und sei windfest. Warum sollen wir windfest sein? Ja, weil der Wind uns entgegenwirkt und wir Gefahr laufen, unsere Positionen zu verschieben, weil der Wind so stark von der Seite kommt. Und wir fangen an mitzuwippen, aber der Epheserbrief teilt uns durch Paulus mit, seid nicht mehr unmütig. Seid nicht mehr unmündig. Und lasst euch von jedem Wind einer Lehre hin und her bewegen und umhertreiben durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Und genau das Gleiche hat Jesus auch über Johannes den Täufer gesagt, als er die Leute gefragt hat, was habt ihr eigentlich erwartet mit diesem Täufer? Als ihr da hingegangen seid, um zu sehen, wie er in Aktion war. Wen wolltet ihr da sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, was sich vom Wind hin und her wiegt? Nein, dieser Mann ist stabil. Dieser Mann ist ein Wahrzeichen Gottes und er steht fest. Die Frage, die wir uns stellen, bleiben wir fest. Bleiben wir ein Symbol der Stabilität mit einem Hauch von Ewigkeit mitten in einer wechselwütigen Zeit? Bleiben wir auf unseren Positionen? Bleiben wir fest? Da müssen wir natürlich fragen, was macht uns denn fest? Okay, wir sind ein Wahrzeichen. Wir sollen stabil sein und sind stabil. Aber wie erhalten wir diese Festigkeit? 1. Korinther 15, 58 sagt, bleibt fest und seid unerschütterlich. Was ist denn die Grundlage unserer Stabilität? Die Grundlage unserer Stabilität möchte ich mal mit einem ganz einfachen kleinen Denkmal illustrieren. Wir sind von Natur aus nicht stabil. Ja? Und wenn ich schon gesagt habe, dass der Eiffelturm aus 2,5 Millionen Nieten zusammengeschraubt ist, die Gemeinde Jesu hat auch so viele Nieten, ehemalige Ex-Versager, die Gott aber zu etwas macht, das hält den ganzen Laden zusammen. Aber wenn wir uns jetzt versammeln, wir sollen in Lichte noch ein Wahrzeichen sein, was sorgt für unsere Stabilität? Wie bleiben wir wertvoll, imposant, stabil hauptsächlich? Wie bleiben wir stabil, wenn uns der Wind um die Ohren bläst? Und wenn man so sieht, was andere Wahrzeichen alles so mit sich machen lassen, nur um nicht als unmodern verschrien zu werden, nur um woke zu sein, ein Beispiel mal dazu, eine große Gemeinde in Oldenburg, in den 70er Jahren, das Abbild für evangelikalen Glauben, die haben die Stadt umgekrempelt, die haben Jesusmärsche gemacht, die haben der Innenstadt evangelisiert. 50 Jahre später steht auf ihrer Homepage, Gottes Lieblingsfarbe ist bunt. Und damit meinen die nicht, dass Gott eine Vorliebe für spezielle Farben hat. Damit meinen die nicht das Kaleidoskop, sondern sie meinen damit eine Gesinnung, die sie eingegangen sind. Soll das über 50 Jahre von euch gesagt werden? Soll das über die FCG Lichtenau im Jahre 2070 gesprochen werden? Nein. Die Frage ist, wie bleiben wir stabil? Und sie ist immer wieder gleich und sie wird sich nie ändern. Wir stehen auf dem Fundament. Jedes Denkmal steht auf einem Sockel. Und der Sockel besteht aus dem Fundament des Wortes Gottes. Ihr seid aufgebaut auf dem Grund der Apostel und der Propheten. Und Jesus ist der Eckstein, der dem ganzen Sockel seine grundsätzliche Stabilität und Haltung verleiht. Bleibt auf Christus, bleibt in Christus gewurzelt, bleibt auf diesem Fundament. Und die Apostel setzen nur noch einen drauf. Sie sagen, so steht nun fest und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen seid. Durch was? Durch Wort und Brief von uns. Darum unsere Antwort auf die Frage, wie bleiben wir stabil, wie gerät unser Wahrzeichen, ob es nun groß oder klein ist, wie gerät unsere Funktion nicht ins Wanken als Einzelperson oder als Gemeinde, lass dich nicht vom Sockel stoßen. Wenn du dein Leben auf Christus gründest, wenn Jesus dein Grundstein ist, der alles zusammenhält, dann stehst du auf dem lebendigen Stein. Also, die Stabilität eines Wahrzeichens ist erstens eine Grundsatzentscheidung für ein Leben in Jesus Christus und zweitens ein fester Stand auf den Fundamenten des Wortes Gottes. Ich komme zum letzten Punkt. Drei Kriterien für ein Wahrzeichen-Dasein haben wir illustriert. Hier kommen wir zum letzten. Ein Wahrzeichen sollte immer auf den Erbauer hinweisen. Bei dem Eiffelturm steckt es schon im Namen. Der Turm von Gustav Eiffel. Ja, und da ist unten auch in so einer kleinen Kammer am Fuß des Eiffelturms so eine kleine Metallplatte eingelassen worden, wo man sieht, wer den gebaut hat. Aber bei den anderen Wahrzeichen, da tut man sich dann schon ein bisschen schwerer. Ich hatte euch vorhin das Hermannsdenkmal aufgezeichnet. Wer hat ihn denn gebaut? Hermann vielleicht? Ja, man tut sich wirklich schwer. Ja, wer war es denn? Und dann schleicht man so ein bisschen rum und dann sieht man das. Ne? Von Bandel hieß der Erbauer. Ah, es war aber schwer zu finden. Also, und das ist auch fast bei allen Wahrzeichen so architektonischer Art. Die Inschrift des Erbauers ist meistens nur schwer zu finden. Aber den irdischen Wahrzeichen, ehrlich gesagt, ist das auch egal. Sie sonnen sich im Ruhm ihrer Beliebtheit. Sie wollen fotografiert werden. Sie wollen, dass man überall von ihnen spricht. Aber bei Gottes Wahrzeichen sollte es ein bisschen anders sein. Wenn ich toll predigen kann, wenn ich tollen Lobpreis von der Bühne veranstalten kann, was viele, viele mitzieht, wenn ich christliche Bücher schreibe und dreimal im Jahr auf Bibel TV zu sehen bin, ist die eine Seite. Oder der andere sagt sich, naja, ich bin das nicht, ich koche nur am Bahnhof Tee für Asylanten, ich mache nur Kinderbetreuung, ich bin nur im Fahrdienst. Egal was es ist, egal was du auch tust, ob es die großen sichtbaren Dinge sind oder die kleinen so wichtigen Dinge, unerlässlich wichtigen Dinge hinter den Kulissen, was immer es auch ist, stets sollte der Erbauer, der dich als Wahrzeichen aufgestellt hat, erkennbar sein. Zwei Bibelverse, alles was ihr tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Und Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und darüber den Vater im Himmel preisen, ohne dass sie vorher eine Lobpreis-CD eingelegt haben, sondern es kommt von selbst. Sie sehen dich und sie sagen, oh, was hast du für einen Gott? Hey, den möchte ich auch kennenlernen. Ich fasse zusammen. Überall auf der Welt stehen sie, diese Wahrzeichen. Und von diesen Wahrzeichen ist es ganz oft abhängig, ob ein Tourist eine Region besucht oder nicht. Und Gott hat auch erst seine Wahrzeichen aus Steinen gebaut und aus Dachsfellen und aus vielen anderen Sachen. Aber irgendwann hat er seine Bausubstanz geändert. Jetzt baut er mit lebendigen Steinen. Und ich wiederhole nochmal den Merksatz, ein Christ, der seine Wahrzeichenfunktion nur unzureichend wahrnimmt, bietet dem Unlosen einen geminderten Anreiz, Gott zu suchen. Christen sind Wahrzeichen, Wahrzeichen Gottes. Sie sind wertvoll, denn Gott hat unheimlich viel in sie hineingesteckt. Und durch ihren Beitrag erregen sie ein erstaunendes Aufsehen in einer Welt, die sonst für Gott nicht allzu viel übrig sind oder übrig haben. Und wenn wir der Aufforderung des ersten Johannesbriefes folgen und im Licht leben, dann erhält Gottes Leuchtkraft unser Sein und dadurch die Finsternis einer ganzen Gesellschaft. In einer wechselwütigen Gesellschaft sind die Wahrzeichen Gottes ein Symbol für Kontinuität und Standhaftigkeit. Und wer sich an ihnen erfreut, der will irgendwann dann auch ihren Baumeister kennenlernen. Und der Baumeister erlöst sie. Macht sie neu, bestückt sie mit Gaben, dass sie bald in einer Reihe stehen mit all den anderen Wahrzeichen Gottes. Darum lasst uns die Herausforderung wagen, ein Wahrzeichen zu sein, ein Wahrzeichen für Zeit und Ewigkeit. Gott segne euch. Amen.